Abteilungen. Aber das haben sie nicht gesagt. Das war also das Gleiche, wie wenn ein Hauswart mit den bösen Buben, die die Wand verschmiert haben, mal hingeht und zusammen anschaut, was sie gemacht haben. Und dann würde die ganze Welt sagen, dieser Hauswart ist ein Provokateur. Warum macht er solche Dinge? So war's. Und man hat also es überrascht mich nicht, dass sie davon nichts gehört haben, weil in den Medien wurde das auch nicht verbreitet. Und man stellt sich vor, die ganze Welt hat geschrien, als Buddha-Statuen durch die Taliban in Afghanistan zerstört wurden. Die UNESCO hat sich empört. Aber wo die Muslime Überreste aus der zweiten Tempelzeit kaputt machen, der weiß die Welt nicht mal was davon. Es ist wirklich phänomenal, was da abgeht. Wie der Westen, der scheinbar eine freie Informationsverbreitung hat, wie der informiert wird. Das ist absolut phänomenal. Ja, weiter. Also heute wird das im Islam wird das geleugnet. Und ich habe ja eine palästinensische Archäologiezeitschrift mal angesehen in Paris. Da gab es noch ein Vorwort von Yasser Arafat. Und da wurde ganz klar von sogenannten Spezialisten, palästinensischen, wurde gesagt, hier haben wir noch nie einen Stein gefunden von einem jüdischen Tempel. Also es ist wirklich auch phänomenal. Aber es gibt ältere Quellen aus dem 20. Jahrhundert, noch vor der Staatengründung von Israel, wo von muslimischer Seite bezeugt wurde, es gibt keinen Zweifel, dass hier ein jüdischer Tempel stand früher. Also das ist effektiv, in moderner Zeit ist dieser Wechsel gekommen, hin zur totalen Leugnung. Ja gut, man hat ja gemerkt, wenn man etwas leugnet, dann hat man Erfolg. Man kann die dümmsten Lügen verbreiten, es bleibt immer was hängen. Und diese Taktik wird ausgenutzt.
Ja? Kann ich bitte etwas zur Baugeschichte oder ans Adressewesen der El-Aqsa-Moschee, soweit sie bekannt ist?
Ja, also die El-Aqsa-Moschee wurde nach dem Felsendom gebaut. Der Felsendom um 682, 538 war die Eroberung durch die Muslime. 682 der Bau der Oma-Moschee und etwa 705 unter Abdel Malik wurde die El-Aqsa-Moschee gebaut. Früher stand in diesem Bereich in byzantinischer Zeit eine Marienkirche und auf dem Ort des Felsendoms war früher ein Jupiter-Tempel von den Römern. Aber in byzantinischer Zeit wurde dieser Tempel natürlich weggemacht und der Tempelplatz wurde verwendet als Abfallort. Also aller Dreck wurde dorthin geworfen. Und das sollte quasi symbolisieren, das Judentum ist endgültig vorbei. Ganz tragisch. Das ist diese Ersatztheologie, die gesagt hat, Israel hat keine Zukunft mehr. Ganz im Widerspruch zum Neuen Testament. Ja, das hat sie. Ob das zurückgeht auf diese ursprüngliche Kirche, das würde ich bezweifeln, aus dem Grund, weil diese Dreischiffigkeit ist ausgerichtet nach Mekka. Das könnte eben so erklärbar sein, dass die Muslime byzantinische Architekten in Jerusalem benutzt haben zum Bau. Und dann haben die natürlich ihre Baukunst mit eingebracht. Also das wäre nicht unbedingt ein Beweis, dass es früher eine Kirche da war, aber dafür hat man andere Argumente, dass effektiv in diesem Bereich früher eine byzantinische Kirche stand. Ja? Ja, klar. Also das ist eine direkte Folge dieser neuen Moschee. Die haben also offensichtliche Statikprobleme und wollen die auch nicht lösen lassen. Ja, ganz klar. Ja. Ja, es ist so, der Tempel des tausendjährigen Reiches wird in Hesekiel 40 bis 48 beschrieben. Und er wird die Maße haben von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Der könnte gar nicht realisiert werden heute. Denn man müsste ja alle Täler aufschütten, rundherum. Auch das Kidron-Tal. Das Bezeter-Tal hat man früher noch geschafft, ja. Aber all die Täler rundherum aufschütten, das ginge gar nicht. Aber die innersten Vorhöfe bilden ein 500 Ellen Quadrat. Das kann man also schön, jetzt exakt wieder auf der alten Stelle, aufbauen. Und im Judentum hat man ein Problem mit Hesekiel, weil, es wird gesagt, viele Dinge in diesem Plan verstehen wir nicht. Also da muss Elia, der Vorläufer des Messias, kommen, um uns diese Dinge zu erklären. Und so gibt es diese Auffassung in der Tempelbewegung, man baut nach Hesekiel so weit, wie das möglich ist und so weit man es verstanden hat. Und sonst baut man entsprechend dem zweiten Tempel, nach dem Traktat mit dort. Ja gut, es wird auf das herauskommen. Nach der Bibel muss ja vor dem Kommen des Herrn Jesus ein Tempel stehen, der dann entweiht wird. Der wird also gebaut werden auf dem 500-Ellen-Quadrat, entsprechend dem zweiten und integriert bereits, was man verstanden hat von Hesekiel. Und dann kommt der Herr Jesus zurück, wird Jerusalem befreien und er wird dann den Tempel bauen in seinem vollen Ausmaß nach Hesekiel. Und er wird alle Verständnisprobleme klären. Das gibt auch die Erklärung. In Sacharja 6 heißt es ausdrücklich von dem Messias, dass er den Tempel bauen wird. Und das ist für die Juden heute ein Problem, die in der Tempelbewegung. Die sagen sich, ja, was ist nun? Sollen wir den Tempel bauen oder wird der Messias ihn bauen? Sie sagen sich, das Gebot ist ja immer gültig. 2. Mose 25, 8, sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also, wenn wir können, müssen wir bauen. Aber dort in Sacharja 6 steht, der Messias wird bauen. Und so sagen sie sich, vielleicht sind das zwei Möglichkeiten. Aber es ist besser so zu sagen, es sind nicht zwei Möglichkeiten, sondern beides wird geschehen. Nach der Prophetie wird der Tempel gebaut werden, vor dem Kommen des Messias, aber sie wissen nicht genau wie und sie können es auch nicht vollständig nach Hesekiel. Aber am Ende der Drangsalszeit wird nach Sacharja 14 in einem gewaltigen Erdbeben Jerusalem aufgefaltet werden. Die Topologie Jerusalems wird sich total verändern und dann entsteht diese Plattform für den Hesekiel-Tempel. Es steht nirgends, ich habe gesucht und gesucht, nirgends steht, dass der dritte Tempel zerstört wird in der Drangsal. Nur entweiht. Und so wird der Tempel dann durch den Herrn Jesus erweitert und vollkommen herrlich gemacht. Der dritte Tempel hat zwei Phasen. Eine erste Phase, wo er klein ist, dann kommt der Messias und er wird groß. Wie beim zweiten Tempel. Da gab es auch eine Phase, da war er klein. Und in der Zeit, wo der Messias kam, wurde er groß. Ja, ist eine ganz interessante Parallele. Ja, bitte? Ja, im dritten Tempel wird wieder geopfert. Aber diese Opfer sind dann Erinnerungen an Golgatha. Das ist der Sinn. Das Abendmahl ist ja auch eine Erinnerung an das Opfer des Herrn Jesus. Nur symbolisch. Und Paulus sagt, ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Nach der Entrückung gibt es kein Abendmahl mehr. Und dann werden diese Opfer im dritten Tempel als Symbole, als Erinnerung da sein an das Opfer von Golgatha. Und der Überrest, der umkehren wird, wird verstehen, diese Opfer haben nicht in sich einen Wert. Sie haben nur symbolische Bedeutung. Wie meinen Sie umgestellt? Ja, gut. Aber eben der Herr hat das doch eingesetzt als Gedächtnis an seinen Tod, aber es ist begrenzt und nachher braucht es auch wieder eine Erinnerung. Und die kommt dann. Und noch etwas, in Hesekiel sind die Opfer ganz, die unterscheiden sich in vielen Details von den Opfern in den Büchern Mose. Und das war ein Problem für die Rabbiner. Wie kann Hesekiel ein richtiger Prophet sein, wenn er im Widerspruch zu Mose ist? Die Lösung ist die, Hesekiel spricht über die Zeit, wo Gott mit Israel einen neuen Bund schließt. Und man wusste im Judentum, wenn der Messias kommt, wird er uns eine neue Tora bringen. Das Gesetz des Christus. Galater 6, Vers 1. Also, diese Opfer in Hesekiel sind gar nicht mehr die Opfer des alten Bundes, sondern es sind die Opfer des neuen Bundes. Und der neue Bund, in der Bibel wird er nie geschlossen mit der Gemeinde, sondern Jeremia 31 sagt, dass Gott den neuen Bund schließt mit Israel. Mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda. Wir als Glieder der Gemeinde sind Nutznießer des neuen Bundes. Wir haben alle Segnungen bekommen vom neuen Bund. Und übrigens noch mehr dazu. Aber der Bund ist nicht mit uns geschlossen. Der Bund wird geschlossen offiziell mit Israel. Und wenn Israel als Nation umkehrt, werden sie dann auch diese neuen Opfer haben, aber sind die Opfer nicht des alten, sondern des neuen Bundes. Das ist ganz wichtig. Galater 6, Vers 2. Das Gesetz des Christus. Dieser Ausdruck kommt in der rabbinischen Literatur vor. Da heißt es im Midrash Kohelet, der Paulus und gab dieses Zeugnis in Apostelgeschichte 22. Und dieses Plädoyer für Heidenmission angesichts des Vorhofs der Heiden. Das ist schon eindrücklich. Übrigens, das Problem, das die Juden mit ihm hatten, war nicht, dass er den Heiden die frohe Botschaft brachte, sondern, dass er den Heiden sagte, ihr müsst keine Juden werden, um mit Gott ins Reine zu kommen. Das war das völlig Neue. Er führte sie nicht ins Judentum hinein, sondern in eine direkte Beziehung mit dem Messias. Und das war unakzeptabel. Sieht man hier, ja, man sieht es nicht gut, dieses Loch da im Felsen. Ich zeige es noch besser. Ja, da haben wir es. Das ist ein Balkenloch, 48 auf 48 Zentimeter, das trug die nördliche Säulenhalle, der Zedernbalken hier drin. Und die Höhe von hier zum gewachsenen Felsen stimmt genau mit einer Maßangabe überein, die man bei Josephus Flavius findet. Das ist auch wieder so eindrücklich, diese Funde. 5 Balkenlöcher sieht man noch von der nördlichen Halle. Ja, jetzt schauen wir die inneren Vorhöfe an. Frauenvorhof, das Lager der Schechina. Dieses Gebäude ist besonders wichtig. Da haben die diensttuenden Priester geschlafen nachts. Und schauen wir mal, gerade gegenüber vom Allerheiligsten. Und da haben wir nun die bildliche Darstellung von dem, was der Herr Jesus in Johannes 14 sagt. In dem Haus meines Vaters. Der gleiche Ausdruck, den er brauchte in Johannes 2 bei der Tempelreinigung, um den Tempel zu bezeichnen. Aber da sprach er in Johannes 14 vom Tempel im Himmel. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder, damit ich euch zu mir nehme, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Das ist wirklich ein Vorgeschmack auf das ewige Zusammensein mit Gott in der Herrlichkeit. Und ein Ausdruck davon, von dieser Intimität mit Gott hier im Allerheiligsten. Übrigens, der kleine Samuel, der hat doch geschlafen bei der Bundeslade. Haben Sie sich noch nie die Frage gestellt, wie ist das möglich? Der durfte doch gar nicht ins Allerheiligste. Aber der schlief unter den Decken, die über die Bundeslade gelegt waren. Seitlich gab das quasi ein Zelt und da konnten Priester und Diener schlafen. Und das entspricht hier im Tempel wieder diesen Häusern auf der Seite des eigentlichen Tempelhauses. Da, wo der Platz der Bundeslade war. Ja, hier sehen wir den Tempel mal von Westen. Und es fällt Ihnen vielleicht auf, die Form, die der Tempel hatte. Vorne eine ganz breite Fassade, hinten schmal. Und darum nannte man ihn Ariel, Gottes Löwe. Der Löwe hat vorne ein breites Gesicht und hinten ist er schmal. Aber es ist doch interessant, wie der Herr Jesus in Offenbarung 5 wird er genannt, der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Und dann will Johannes den Löwen sehen und er sieht ein Lamm. Gerade vor dem Tempelhaus war der Altar, wo die Lämmer geschlachtet wurden. Diese Beziehung von Löwe und Lamm wird hier wunderbar architektonisch gezeigt. So, jetzt möchte ich auf die Terrasse hier gehen, auf der Südseite. Das war das Priesterhaus, wo sie schliefen. Jetzt gehen wir da auf die Terrasse auf der Südseite. Nein, das wird hier es war würfelförmig, ja, aber zeig's nochmal. Ja, also erstmal nur da unten. Da war es ein Würfel, ein Quadrat, und davor doppelt so lang das Heilige und dann die Vorhalle. Darüber gab es dann nochmals einen Stock. Darin gab es eine Liftanlage, durch die man von oben her Lifts hinunterlassen konnte, um die Mauern des Allerheiligsten auszubessern. Aber die Priester waren in ganz engen Lifts eingebunden und die konnten nichts sehen als nur gerade die Mauer, wo sie runtergelassen wurden. Darum gab es diesen Überbau. Jetzt sehen wir gehen da durch. Die Zwischenwand der Umzäunung rüber auf diese Terrasse. Auf dieser Terrasse kamen an den Festtagen die großen Lehrer des Sanhedrins, um Fragen zu beantworten. Und jetzt können Sie ganz genau lokalisieren, wo das war, der 12-jährige Jesus im Tempel, der unter den Lehrern saß und sie befragte. Das war hier, auf dem Chel, auf der Terrasse. Und das Erstaunliche aber ist, diese Leute haben den Herrn Jesus befragt. Das war nicht üblich, dass er Sanhedrin Kinder befragte. Die haben plötzlich realisiert, wie der das Wort Gottes kennt. Und haben begonnen, ihm Fragen zu stellen. Aber der Herr Jesus gibt eigentlich hier ein wunderbares Beispiel für Jungs und Mädchen, die 12 Jahre alt sind. Das ist bereits ein Alter, wo man sich richtig für die Bibel interessieren kann. Da braucht man nicht zu warten, bis man kein gutes Gedächtnis mehr hat. Hier, dieses Tor war das Tor der Erstgeborenen. Es ist ja so, ursprünglich wollte Gott den Priesterdienst allen Erstgeborenen aus den 12 Stämmen geben. Aber wegen der Sünde mit dem goldenen Kalb kam das anders und Gott hat dem treu gebliebenen Stamm Levi das Priestertum übertragen. Und so mussten als Folge davon die Erstgeborenen, die mussten einen Freikaufpreis bezahlen zugunsten der Priester. Man musste also die Erstgeborenen freikaufen. Und das war eine gewisse Steuer für die Priester. Und in Lukas 2 lesen wir, wie der Herr Jesus von den Eltern, von Maria und Josef, zum Tempel gebracht wurden, etwa einen Monat nach der Geburt. Und dann heißt es, sie sind eingetreten, und da kam Simeon in den Tempel und nahm das Kind in die Arme und sprach seinen Segen. Das war genau das Pidyon HaBen-Ritual, der Freikauf des Sohnes, des Erstgeborenen. Die sind also hier eingetreten, so heißt es in Lukas. Und man konnte irgendeinen Priester wählen. Und offensichtlich war das dieser Simon, der durch den Geist in den Tempel geführt wurde. Er hatte einen Ausspruch bekommen, er würde nicht sterben, bis seine Augen den Messias gesehen haben. Und dann hat er gesagt, jetzt kannst du mich, Herr, entlassen. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast angesichts der Nationen. Und dann heißt es weiter, er segnete die Eltern. Ja, aber beim Pidyon HaBen-Ritual musste der Priester das Kind segnen. Er segnet nicht das Kind, sondern nur die Eltern. In Hebräer 7 lesen wir, dass immer das Geringere von dem Größeren gesegnet wird und nicht umgekehrt. Der realisierte, ich kann das Kind gar nicht segnen, denn es steht über mir. Aber Maria und Josef konnte er segnen. Maria war unter ihm. Man hat zwei Inschriften gefunden, die Heiden warnten vor dem Übertritt über die Zwischenwand der Umzäunung. Das ist eine ganz vollständig erhaltene Inschrift. Meten allogeneis, nicht einem Fremdstämmigen und so weiter, ist es erlaubt, hier rüber zu treten. Und wenn er trotzdem geht, ist er selber schuld, dia to exakolutein thanaton, wegen dem Folgen des Todes, wenn der Tod dann eintritt. Die Römer haben ausnahmsweise hier die Erlaubnis gegeben, dass die Juden sofort die Todesstrafe ohne Gerichtsverhandlung ausüben durften. Und sogar wenn römische Bürger rübergingen. Hier eine Rekonstruktion der Zwischenwand der Umzäunung. Das war also effektiv ein aus Stein gebautes Mäuerchen und darüber ein Holzzaun. Und jetzt sehen Sie, wie perfekt dieser Ausdruck ist von Paulus in Epheser 2, wo er über die Zwischenwand der Umzäunung spricht. Eine Wand aus Stein und ein Zaun darauf. Das war also die totale Trennung zwischen reinen Heiden und reinen Juden. Paulus sagt in Epheser 2, dass Christus abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung durch seinen Tod am Kreuz. Und er hat die beiden, gläubige Juden, gläubige Heiden, zusammengeführt zu einem neuen Menschen, zu einem Leib. Nun ist es doch interessant, im Jahr 70 ist die Zwischenwand der Umzäunung beseitigt worden. Und in den vergangenen 2000 Jahren sind so viele Heiden zum Glauben gekommen, Millionen aus aller Welt. Und sie sind mit den gläubigen Juden zu einem Leib, zur Gemeinde zusammengeführt worden. Und diese Trennung gab es nicht mehr. Und während 2000 Jahren hat Gott nicht erlaubt, dass je wieder diese Zwischenwand der Umzäunung aufgebaut werden konnte. Das ist schon eindrücklich. Gott hat es nicht mehr erlaubt in der Zeit der Gemeinde. Aber es ist traurig, in der Kirchengeschichte wurde trotzdem immer wieder ein solcher Zaun aufgebaut zwischen treuen Gläubigen. Ich sage nicht, es brauche keinen Zaun, wenn jemand unter Gemeindezucht gestellt werden muss. Oder dass wir uns nicht eins machen in der Gemeinde mit Ungläubigen. Das ist klar. Aber es geht um treue Gläubige, die durch sektierisches Handeln voneinander getrennt worden sind. Das ist eigentlich ein Angriff auf das Werk Christi. Denn dort am Kreuz hat der Herr Jesus diese Zwischenwand der Umzäunung beseitigt. Zum Schluss möchte ich jetzt noch etwas erzählen über den Bau dieses herrlichen Werkes. Denn das Thema Gemeindebau heute interessiert ja so viele Christen. Zuvor möchte ich aber noch etwas sagen über den Frauenvorhof. Noch nicht ganz so weit. Hier sehen wir diese Säulenhallen im Frauenvorhof, die 15 halbkreisförmigen Treppen, wo der Priesterchor sang, oder der levitische Chor sang. Und hier gab es solche gewaltigen 25 Meter hohen Leuchter, die am Laubhüttenfest nachts angezündet wurden. diese Priestertreppen waren exakt an dieser Stelle, wo die Osttreppe zur Moslemplattform hinaufführt. Es wurde viel Musik gemacht im Tempel. Täglich wurde zum Beispiel 7-mal die silbernen Posaunen geblasen. Und nun haben wir die Beziehung zu den 7 Posaunen in der Offenbarung. Die wurden geblasen in Verbindung mit den Opfern. Die sprachen also von Heil und Rettung. Aber wer das Heil nicht annimmt, dem wird alles nur zum Gericht. Und darum haben wir die 7 Posaunen in der Offenbarung zum Gericht. In diesen Hallen gab es 13 Opferkästen im Frauenvorhof für verschiedene Zwecke. Sie hatten die Form von Trompeten. Und der Herr sagt, wenn du Almosen gibst, dann sollst du das nicht vor dir herposaunen, wie die Heuchler das tun. Hier hat auch die Witwe in Markus 12 ihre 2 Schärflein, das sind die kleinsten Münzen, die es gab, eingeworfen. Das war ihr ganzer Lebensunterhalt. Die hat wirklich das gelebt, was auf dem 5-Franken-Stück in der Schweiz steht. Hoffentlich wird das nicht durch den Euro ersetzt. Da steht nämlich am Rand Dominus Providebit. Der Herr wird sorgen. Also Vertrauen auf Gott in Geldsachen. Keine Geldliebe, aber Vertrauen auf Gott in Geldsachen. So christlich war einmal die Schweiz. Dass wenigstens noch dort steht. Nachts beim Laubhüttenfest wurden diese Leuchter im Frauenvorhof angezündet. Es war das freudigste Fest im ganzen Jahr. Die Tora sagt, du sollst dich nur freuen. Der levitische Chor sang, das Orchester begleitete und die alte Männer vom Sanhedrin nahmen Fackeln in die Hände und führten hier Tänze auf. Das ist ja schon etwas Besonderes, wenn alte Brüder Tänze aufführen. Aber alles würdig, oder? Klar. Übrigens nicht das Volk tanzte herum, ja, wie beim goldenen Kalb, sondern die alten Männer führten diese Tänze auf. Der Herr Jesus war am Laubhüttenfest immer und immer wieder, Johannes 7, und in Johannes 8 sagt er, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. So wird das klar. Wir waren da im Frauenvorhof, jetzt gehen wir ins Lager der Schechina zum Altar. Ein Luftbild von damals. Der Altar, daneben 21 Ringe, wo man die Köpfe der Opfertiere einführte beim Schächten und hier Tische, wo sie ausgenommen wurden. Ja, da sind wir beim Altar. Tagtäglich begann der Opferdienst hier um 9 Uhr morgens. Da wurde das Morgenbrandopfer aufgelegt. Und das letzte Opfer, das Abendbrandopfer, schloss den Dienst ab um 3 Uhr. Merken Sie, das sind genau die Eckzeiten der Kreuzigung. Der Herr Jesus wurde um 9 Uhr morgens gekreuzigt. Das war die durchschnittliche Zeit für das Morgenbrandopfer. Und um 3 Uhr nachmittags starb er. Das war die durchschnittliche Zeit für das Abendbrandopfer. Und das zeigt, wie all diese Opfer, all das Blut, das hier geflossen ist, und es sind Millionen von Litern hier geflossen. Ja, an einem Passafest hat ausgerechnet, da kamen etwa 250.000 Gruppen. Jede Gruppe brauchte ein Lamm. Ein einjähriges Lamm hat 4 Liter Blut. Das gibt also an jedem Passanachmittag 1 Million Liter Blut. Und die wurden dann durch ein spezielles System mit Wasser ins Kidrontal hinuntergespült. Ströme von Blut flossen. Aber kein einziger Tropfen konnte wirklich Sünde wegnehmen. Es war alles ein Hinweis auf das Blut des Herrn Jesus, das allein uns befreien kann von Schuld. Hier dieser erste Bereich im Lager der Schechina, das war das Lager Israels. Männer durften nur bis hierher kommen. Und wenn sie ein Opfer brachten, durften sie da in den Bereich des Priestervorhofes eintreten. Auch Frauen durften in den Priestervorhof kommen, wenn sie ein Opfer brachten, wo sie die Hände aufstützen mussten. Aber Maria in Lukas 2 war zu arm für ein Lamm und so brachte sie nur Tauben. Da muss man keine Hände aufstützen, darum hat sie hier vor dem Nikanor-Tor gewartet, während ein Priester die Tauben dargebracht hatte. Hier stand Maria vor dem Nikanor-Tor, während ihr Opfer dargebracht wurde. Übrigens, das Morgenbrandopfer wurde um 6 Uhr morgens geschächtet. Und im gleichen Moment öffnete man das Nikanor-Tor. Das ist doch wunderbar, dieses Bild. Es gibt ein Lied, das heißt, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Das geschlachtete Lamm öffnete gewissermaßen den Zugang zum Tempel. Hier der Zugang zum Tempelhaus, er war geschmückt mit einem goldenen Weinstock. Der Herr Jesus spielt darauf an und sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Er, der Messias, ist der Weinstock und wir können für Gott, für den Vater nur Frucht bringen, goldene Frucht, wenn wir in lebendiger, organischer Verbindung zu ihm tagtäglich leben. Das lernen wir hier an der Tempelpforte. Ein Priester geht hinauf, um diese Weihgeschenke, die in Lukas 21 erwähnt werden, zu besehen. In Verbindung mit dem täglichen Opfer mussten die Priester dann den Segen sprechen, aus 4. Mose 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht, erhebe dein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Yivarecha Adonai veYishmerecha. Ya'er pana velecha vichunecha. Yissa pana velecha veYiten lecha shalom. Die warmkehlige Sprache des Alten Testamentes musste Segen verkündigen, aber man wusste, Segen ist nur möglich auf der Grundlage des Opfers. Ohne das Opfer geht es nicht. Zacharias am goldenen Altar. Hier brachte er einmal im Leben das Räucherwerk dar. Man durfte das nämlich nie mehr als einmal im Leben machen. Man nahm an einer Verlosung teil und wenn man einmal dieses Los hatte, durfte man nie mehr teilnehmen. Aber der alte Zacharias hatte es nie bekommen, das große Los. Und als alter Mann geht er hinein. Die Rabbiner sagten, wer diese Aufgabe tun darf, wird von Gott besonders gesegnet. Verrichtet ihr das? Andere Priester haben den Dienst vorbereitet und dann mussten sie hinausgehen. Der Priester war ganz allein im Heiligtum. Ein Lebensereignis für diesen alten Mann. Denken Sie an sein Herz. Und plötzlich sieht er einen da, rechts vom Altar. Ani Gabriel, Shomed Lifnei Elohim. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Deine Gebete sind erhört worden. Elisabeth wird ein Kind gebären. Da beginnt das Evangelium mit dem Vorläufer des Messias, Johannes der Täufer. Das ist der weiteste Rückgriff ins Alte Testament in den Evangelien, Lukas 1. Eine andere Aufgabe war die Herrichtung des goldenen Leuchters. Es gibt noch so viel. Ich habe Ihnen nur etwas vom Rahmen abgeschöpft heute. Aber der Rahmen ist ja schon gut. Der Schaubrottisch, alles bedeutet etwas und ich kann nicht auf alles eingehen. Hier noch ein Architekturbild vom zweiten Tempel. Wir sehen da den Felsen, auf dem war das Allerheiligste gebaut. Darauf und herum, ja? Das haben wir besprochen. Jetzt sehen Sie aber, dass der Felsboden, im Heiligen war 3 Meter tiefer als der Fels im Allerheiligsten. Und das wurde ausgeebnet durch große, gewaltige Steine, die auf den Felsen aufgelegt wurden. Und jetzt haben Sie die Erklärung für Epheser 2. Die Gemeinde aufgebaut ist auf die Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Ja, da frage ich mich. Aber in 1. Korinther 3 sagt Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wie geht das zusammen? Ganz einfach. Natürlich ist Jesus Christus das Felsfundament. Der ganze gewachsene Felsen des Berges Zion, das weist hin auf den Messias. Aber auf diesem Felsfundament liegen diese großen Steine. Als quasi ein Fundament darüber. Das sind die Apostel des Neuen Testaments und die neutestamentlichen Propheten. Wie zum Beispiel Markus, Lukas und dann auch Jakobus und Judas. Die waren keine Apostel, aber sie waren Propheten. Auf dieser Grundlage ist die Gemeinde aufgebaut. Und jetzt eine wichtige Sache. Baut man ein Fundament oben am Dach? Nein, nur unten. Warum gibt es denn heute Christen, die sagen, das apostolische Amt soll jetzt wieder eingeführt werden in der Endzeit und es sollen auch wieder Propheten kommen? Die Propheten kommen, ja? Sie haben uns schon manches vorausgesagt, im Jahr 2000 wird eine große weltweite Erweckung ausbrechen, ist ausgeblieben. Es sind falsche Propheten. Aber das biblische Prinzip müssen wir festhalten. Die Gemeinde ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und das ist unten. Dieses Fundament ist uns überliefert im Neuen Testament. Und jetzt sind wir da oben und wir warten, bis der Letzte eingesetzt wird und die Entrückung geschieht. Wir brauchen keine neuen Apostel und auch keine neuen Propheten. Ja, jetzt etwas zum Gemeindebau. Wie wurde dieses Prachtwerk errichtet? Ja gut, es wurde auch nicht nur errichtet, sondern zerstört im Jahr 70. Hier, die römische Artillerie war furchtbar. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und in Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Wir können Gemeinden zerstören durch falsche Lehre, durch Streitsucht und so weiter. Das ist eine sehr ernste Sache, denn dann fallen wir unter Gottes Gericht, ob erlöst oder nicht. Also, wir wollen uns nicht mit Zerstörung, sondern mit Aufbau noch beschäftigen zum Schluss. Es gab nördlich vom Berg Zion einen Steinbruch auf höherem Niveau. Und da wurden die Steine herausgeholt und dann zum Tempelplatz weiter nach unten gebracht. Man hat gewaltige Methoden angewendet. Die Steine wurden vorbereitet im Steinbruch. Dazwischen wurde Holz gelegt. Man übergoss es mit Wasser. Das Holz dehnte sich aus und die Steine wurden durch eine Explosion aus der Felsverbindung herausgelöst. Das ist Evangelisationsarbeit. Menschen in dieser Welt müssen vorbereitet werden. Sie müssen durch die Verkündigung des Evangeliums aus den Bindungen dieser Welt befreit werden. Zum Beispiel im Hauskreis, ja? Hier haben wir so einen Stein. Da sieht man noch, wurde das Holz dazwischen gelegt. Und dann kam es zur Sprengung durch die Übergießung. Das ist also ein Stein in der Nähe, ganz in der Nähe vom Tempelplatz. Der größte Stein, den man bisher gefunden hat, ist dieser. In der Westmauer. Das ist in dem rabbinischen Tunnel drin. Der hat eine Länge von 13,5 Metern, eine Höhe von 3,5 und eine Breite von 4,5 und wiegt 578 Tonnen. Sie sehen aber, der ist bereits auf eine erste Steinlage aufgelegt. Wie haben die das geschafft? Der größte mobile Kran in der Schweiz kann 500 Tonnen tragen. Der könnte den also nicht transportieren. Schauen Sie mal die Länge. Diese beiden Jungs zeigen Anfang und Ende dieses Steins. Es ist gewaltig. 2 Zentimeter zurückversetzt hier etwa. Das hat man so gemacht, weil hier war ja früher alles frei. Da war eine Straße, da gingen die Leute durch. Und wenn eine Mauer ganz gerade gebaut wird, dann haben wir den Eindruck, sie sei überhängend. Das beängstigt. Und so hat man die Mauer leicht schief gebaut, sodass sie gerade erschien. Und hat die Steinlagen eben immer so 2 Zentimeter zurückversetzt. So schön aufgelegt. Übrigens ohne Zement nichts. Das hätte ja eine ökologische Katastrophe gebracht. Weil für die Brennung des Zements hätte man alle Bäume abholzen müssen. Man arbeitete ohne Zement, aber die Steine wurden so exakt zugeschlagen, dass man sie einfach aufeinander auflegen konnte. Hier im Modell sehen Sie den größten Stein, den man gefunden hat. Und daneben gibt es gleich noch 3 weitere, ganz gewaltige. Aber es gibt auch kleine. Es gibt alles. Schauen Sie, die Gemeinde nach Gottes Bauplan ist nicht eine Gemeinde für Jugendliche. Oder nur für alte Leute. Ist auch nicht ein Club für nur Männer oder für nur Frauen. Für die Evangelisation ist das gut, wenn zum Beispiel Motorradfahrer evangelisieren. Man hat herausgefunden, dass effektiv dann mehr Leute zum Glauben kommen. Und wenn Polizisten evangelisieren, das ist sehr gut. Es ist zum Beispiel viel besser, als wenn Motorradfahrer Polizisten evangelisieren. Oder Studenten, Hausfrauen, das ist alles gut. Aber die Gemeinde ist etwas anderes. Da sollen alle zusammen sein, wohl zusammengefügt und verbunden, sagt das Neue Testament. Und wir brauchen also nicht eine Gemeinde, wo so die Lieblingsthemen einfach dran sind, sondern Gott möchte zeigen, dass die unterschiedlichsten Bausteine so zusammengefügt werden, in Christus eine Einheit bilden, die ein Zeugnis ist für den einen Gott und für das eine Opfer. Ja, man hat also mit Hunderten von Ochsengespannen gearbeitet, die auf Rollblöcken die Steine hier brachten, mit Flaschenzügen. Und Sie sehen, man hat die Steine mit Randschlag und Spiegel vorbereitet, aber dann hier noch einen Buckel gemacht, um das besser zu transportieren. Die haben wir dann später wieder weggemacht, aber manchmal hat man es vergessen und da sieht man es noch in der Tempelmauer. Ja, es gibt so einzelne, die noch da geblieben sind, nach 2000 Jahren noch. Ja, und jetzt dieses Ossuarium, eine Art Sarg für Knochen, hat man vor ein paar Jahren gefunden in Jerusalem, aus dem 1. Jahrhundert. Und hier steht drauf, Simon Banai Heichla. Das ist aramäisch und heißt Simon, Erbauer des Tempels. Ha, früher kannte man diesen Simon nicht. Jetzt wissen wir, dieser Simon hat also ganz speziell eine Arbeit getan zum Bau des Tempels. Ich habe mir da die Überlegung gemacht, wenn einmal alles vergessen ist, was wir gemacht haben in unserem Leben, und wenn Gott uns dann einmal das Zeugnis ausstellen könnte, Simon, Erbauer des Tempels, wir haben an der Gemeinde gebaut, wir haben nicht kaputt gemacht, wir haben nicht zerstört, wir haben nicht geschadet, sondern wir haben aufgebaut. Das wäre doch das schönste Zeugnis, was es gibt. Also eine wunderbare Grabinschrift. Der Herr Jesus ist das Licht der Welt, aber er hat auch uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Dieses Licht, das er in die Finsternis gebracht hat, nun, da sagt der Herr, vor der Stunde der Versuchung, die Stunde der Versuchung, es hat schon immer Versuchung gegeben seit dem Garten Eden, aber die Stunde der Versuchung ist die schlimmste Verführungszeit, wo der Antichrist auftreten wird. Und der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Nun kommt einer und sagt, ja halt, das darf man gar nicht so übersetzen, denn das Wort für vor heißt auf Griechisch Eck, aus. Ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Nun, so ganz einfach ist es nicht. Im Wörterbuch steht Eck, aus, vor und so weiter. Ja, jetzt kann man wählen, was man will. Wer gerne in die Drangsal kommt, der kann übersetzen aus und wer nicht, vor. Aber glücklicherweise ist das nicht ganz so mit dem Bibelübersetzen. Wir haben hier, es ist ja so, ein Prinzip in der Linguistik, in der Sprachwissenschaft. Ein Wort bekommt seine Bedeutung innerhalb des Satzgefüges und des Textgefüges. Ek, verbunden mit dem Verb tereo, bewahren, hat eine bestimmte Bedeutung. Mein kleinster Junge, Haniel, 4 Jahre alt, wenn der zur Aare rennt und ich ihn vorher noch erwische, dann kann ich ihn bewahren vor der Aare, vor dem Wasser. Aber wenn er schon drin ist, dann kann ich ihn nur noch retten aus der Aare. Aber ich kann ihn nicht bewahren aus der Aare. Also, wenn hier stehen würde, sozoek, retten aus, dann könnte man übersetzen, ich werde dich retten aus der Stunde der Versuchung. Das geht. Aber bewahren in Verbindung mit ek kann nur bedeuten, bewahren vor. Und jetzt machen wir den Test aufs Exempel. Diese Kombination gibt es noch einmal im Neuen Testament. Tereo ek. Und schauen Sie mal nach in allen Übersetzungen. Die sind sich ganz schön einig. Der Herr bittet in Johannes 17, ich bitte dich, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Niemand will da übersetzen, dass du sie bewahrest aus dem Bösen. Bewahrest vor, damit wir nicht ins Böse hineinkommen. Da sind sich alle einig und bei der Entrückung nicht. Schade. Ist doch schön, dass wir auf Christus warten und nicht auf den Antichristus. Ich werde dich bewahren vor. Ja, gibt es noch was anderes? Ja? Ja, ich habe ja erklärt, dass es diese Spezialeinrichtung gab mit Liften, die man vom Obergeschoss her runterbrachte. Also da konnten gewisse Reparaturen an den Wänden gemacht werden, aber Putzarbeit war sowieso nicht möglich, nötig. Denn das Allerheiligste war im zweiten Tempel sowieso ein leerer Raum, nicht mal die Bundeslade war da. Die war nur im ersten Tempel. Ja, ja, der hohe Priester hat in diese Vertiefung hinein, hat das Blut einmal gesprengt und 7-mal davor. Das war ein leerer Raum, aber die Goldplatten an den Wänden konnten offensichtlich manchmal irgendwie sich lösen und so gab es diese Reparatureinrichtung. Mit einem großen Rad oben wurde das runter geliftet. Da stellt sich natürlich die Frage, wann wird ein Mensch eingetragen ins Buch des Lebens? In der Sonntagsschule lernt man meistens, wenn man sich bekehrt. Aber wo steht das in der Bibel? Ja, der Herr sagt den Jüngern, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen angeschrieben sind im Himmel. Aber das sagt nichts aus über den Zeitpunkt. Nun, es lohnt sich, eine Studie zu machen über das Buch des Lebens. Und da stellt man fest, dass effektiv alle Menschen eingetragen sind. Von Grundlegung der Welt an. Und das hängt damit zusammen, denn Gott will das Leben für alle. Aber wenn der Mensch sich nicht bekehrt und seine Gnadenzeit abläuft, wird er gelöscht. Und darum, wenn einmal vor dem großen weißen Thron in Offenbarung 20 die Verlorenen erscheinen, da werden die Bücher aufgetan und auch das Buch des Lebens. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, wurde er in den Feuersee geworfen. Gott sagt, schaut, ich habe euch mal eingetragen, aber ihr seid nicht mehr drin. Und das ist eure Schuld. Ihr habt nicht gewollt. Ihr habt das Leben nicht gewollt und darum bleibt nur noch der ewige Tod. Übrigens, David in Psalm 139 sagt, deine Augen sahen meinen Knäuel. Da spricht er über seine Bildung im Mutterleib. Und er sagt auch davon, dass er eingetragen war in dein Buch. Nicht er wurde eingetragen, sondern er war eingetragen. Also auch der Embryo ist bereits in Gottes Ratschluss im Buch des Lebens drin. Das ist eigentlich sehr eindrücklich im Blick auf die Abtreibung und so weiter. Gott will das Leben. Und wir als Menschen haben die Aufgabe, dass wir uns wirklich bekehren, damit uns das Leben bleibt Und der Herr sagen kann, ich werde ihn nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Ja, also das hat damit zu tun, der Hintergrund mit den weißen Kleidern ist noch, natürlich noch der, wenn ein Priester in den Priesterdienst eintreten sollte, kam er vor den Sanhedrin und wurde geprüft, denn er durfte keine körperlichen Fehler haben. Und wenn er die Prüfung bestand, wurde er, so steht es im Talmud, in weiße Kleider gehüllt. Und wenn er die Prüfung nicht bestand, in schwarze Kleider. Und dann wurde er natürlich in die Liste eingetragen der diensttuenden Priester. Und darauf spielt der Herr an. Übrigens, die Offenbarung ist voll von solchen Anspielungen. Das ist eine wahre Freude, wenn man das mal so anschaut. Ja. Wie? Also Gott, der Vater, hat uns auserwählt. Und zwar wird erklärt in 1. Petrus 1, Vers 2, dass Gott uns auserwählt hat nach Vorkenntnis Gottes. Vorkenntnis heißt Prognosis. Wir kennen das von Wetterprognose. Die Wetterprognose, die bestimmt nicht das Wetter, aber sie erkennt das Wetter im Voraus. Die Auserwählung ist geschehen aufgrund der Vorkenntnis Gottes. Das heißt, Gott wusste im Voraus, ob ich mich bekehren würde. Ob ich bereit wäre, dann mich zu beugen, zu kapitulieren. Ich konnte ja nichts leisten. Und aufgrund dessen hat Gott mich auserwählt, um heilig und tadellos zu sein vor ihm in Liebe. Die Reformatoren haben gesprochen über die goldene Kette in Römer 8. Und dort haben wir genau das Gleiche nochmals. Da heißt es in Römer 8, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Vers 30. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Welche er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Welche er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist die goldene Kette. Auch hier die Zuvorbestimmung ist nicht aus dem Nichts, sondern die folgt auf die Zuvorerkennung, die Prognosis Gottes. Also zuvor erkannt, zuvor bestimmt, berufen durchs Evangelium, gerechtfertigt durch Glauben, verherrlicht. Noch etwas? Ja, ich glaube, wir müssen mal ein Ende setzen. Vielen Dank für das Interesse.